Guten Morgen, liebe Insert Moin Hörer. Ich bin der Daniel und bei mir ist heute Morgen, an diesem herrlichen Morgen, der Dennis, Indie-Spezialexperte und ganz wichtig, Games-Checker.
Hallo, genau.
Ist mittlerweile IHK anerkannt, oder?
Ist auch IHK anerkannt, Game-Checker, ja genau. Es gibt ja auch, es gibt zwei von uns, soweit ich weiß.
Okay.
Ja. Es gibt mich und dann gibt es noch den beim Das Ding.
Oh ja, stimmt. SWR, glaube ich, ne?
Und ja.
So, ja. Die Untiefen des Öffentlich-Rechtlichen, da weiß man
genau,
nie.
Genau, das ist eine eingetragene Stelle. Nee, keine Ahnung. Das hat sich irgendwie so ergeben, dass bei Fritz dem Radio, wo ich bin, das Spielereporter sein als Game-Checker benannt wird.
Okay.
Ich find's inzwischen amüsant.
Ich find's auch sehr amüsant, aber wir wollen uns nicht an Begrifflichkeiten aufhängen. Du bist auf jeden Fall, das kann ich dir zweifelsohne attestieren, ein Kenner von Indie-Spielen und auch ein geschätzter Kenner von Spielen als solche. Wir reden heute über In Between. Das ist ein Indie-Spiel von einem deutschen Studio. Gently Mad heißen die. Das sind vier Studenten aus Trier. Ich hatte letztens mit denen ein kurzes Interview für Gamesmarkt und wir werden die vielleicht auch bei Insert Moiner nochmal interviewen. Deswegen weiß ich so ein bisschen was über das Studio, was eigentlich eher selten ist. Normalerweise gucke ich mir immer eher nur die Spiele an und vielleicht erreicht mich per Zufall mal was an Hintergrundwissen. Ist auf jeden Fall denen ihr Debütwerk. Die sind alle noch so halb an der Uni beschäftigt, also das heißt, es ist jetzt noch nicht so ein großes, also groß sowieso nicht, aber noch kein gesättigtes und gesetztes Indie-Studio, wo man sagt, ja, das machen die schon alle hauptberuflich, sondern das ist eher so noch ein Hobbyprojekt von denen und die hoffen, dass das halt als erstes Werk funktioniert. Ich habe das auf der Gamescom schon gesehen und war da eigentlich sehr angetan. Leider, das muss ich schon vorwegnehmen, ist dieser gute Eindruck nach dem Spiel nicht so geblieben, aber da werden wir dann gleich noch drüber reden. Was war denn dein erster Kontakt mit In Between? Wie bist du denn drauf gekommen?
Ich habe das zuerst gesehen auf so einer Red Dot Design Konferenz in Berlin. Das war so ein komisches Spielekonferenz-Ding, wo Designer und Spieleentwickler zusammengebracht werden sollten. Das war letztes Jahr, Ende letztes Jahr. Und da kamen ganz viele verschiedene Leute vorbei, haben irgendwie über Spiele und Design geredet und die Leute von Gently Mad waren halt auch dabei und haben ihr Spiel gezeigt so ein bisschen. Und das sah auch irgendwie alles sehr, sehr cool aus. Es ist ist so ein zweidimensionaler Plattformer im Stil, vom Stil her so mit so einem sehr eigenen, finde ich, Comic-Stil, so Cartoon-Stil, sehr, sehr schön gezeichnet. Und das eine, was sie dann halt auch erzählt haben, was mich sehr, sehr neugierig gemacht hat, ist, dass es da ums Sterben geht. Also es ist die Geschichte von einem Mann, der stirbt und durch die fünf Phasen des Sterbens geht. Das Kübler-Ross-Modell, das sogenannte.
Da geht's aber nicht nur um Sterben, oder? Es ist doch einfach um Trauer. Also du kannst diese fünf Phasen auch durchlaufen, wenn zum Beispiel Lebenspartner stirbt oder so. Also wenn du gar nicht selbst jetzt betroffen bist oder ein Kind oder sowas stirbt, dann hast du diese gleichen Phasen, die du durchläufst. Ich habe mir die extra aufgeschrieben, ich wusste sie auch nicht. Also ich wusste, dass es diese Five Stages of Grief gibt als solche, aber ich hätte sie jetzt auch nicht mehr zusammengebracht. Und zwar lauten die Verleugnen, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Das sind die fünf Stufen und genau, von der Logik her ist das Spiel dann auch in fünf Levelbereiche aufgeteilt, die eben diese Five Stages of Grief repräsentieren.
Und das ist eigentlich ganz clever. Also ich finde das eine schöne Idee. Es gibt, also das ist jetzt nicht übrigens auch nicht das erste Mal, dass sowas mit diesen Five Stages of Grief gemacht wurde. Es gibt zum Beispiel so ein noch etwas weirderes Indie-Spiel, wo es um die Trauer einer Mutter geht, die ihr Kind verloren hat. Mhm. Das macht es auch. Da geht man irgendwie durch seinen Zug und alles ist bunt und weird und verrückt. Ja.
Du weißt aber nicht, wie es heißt, weil du so drum rum redest.
Ja, ich. Das heißt A Mother's Inferno. Ich hab's, während ich rumgeschwallt habe, habe ich es nochmal gegoogelt.
Ah, okay. Aber da merkt man den Radioprofi, der kann mal so ein bisschen daherreden und währenddessen sich schnell schlau machen. Also. Ja, okay, ich fand die Idee nämlich auch ganz cool mit diesen Five Stages of Grief und was du noch gar nicht gesagt hast, ist, dass es ja eigentlich auch ein Puzzle-Plattformer ist, also es ist nicht nur einfach ein simpler 2D-Plattformer, wo man halt ein bisschen nach vorne läuft und hüpft und hopst und so, sondern die Level sind eigentlich eben auch aufs Puzzeln ausgelegt und das ist ganz clever gemacht, finde ich, weil man steuert mit dem einen Stick, sage ich jetzt mal, also ich habe es am PC gespielt, aber mit einem Controller, deswegen rede ich jetzt immer von der Controller-Steuerung. Ich denke mit Maus und Tastatur, wird wahrscheinlich nur mit Tastatur spielen, gehe ich von außen.
Genau, da wird es aufgeteilt auf Pfeiltasten und WASD.
Genau, und es funktioniert im Prinzip ähnlich, ob man jetzt WASD und Pfeiltasten drückt oder ob man halt zwei Controller hat. Im Grunde hat man eben vier Richtungen zweimal und mit der einen steuert man die Figur, die läuft vor und zurück und mit der anderen kann man die Schwerkraft ändern. Also sprich, du drückst die Taste nach rechts und dann fällt die Figur auch nach rechts einfach durch das Level durch. Und so kannst du halt relativ schnell große Levelbereiche überwinden. Du kannst aber natürlich auch irgendwo unten in Stacheln fallen, weil das sind halt so die Klassiker, die man halt in so Puzzle-Plattformen drin hat, dass da Stacheln drin sind. Dann hat man irgendwelche Kisten, die halt runterfallen oder die irgendwo reinfallen, wenn man die Schwerkraft so ändert. Deswegen muss man da aufpassen, weil man dann drunter zerquetscht wird oder so.
Schalter, die man drücken muss, damit irgendwo eine Tür aufgeht und man da reinfallen muss. Und in jedem Level ist halt irgendwie das Ziel, den Level Ausgang zu erreichen. Und die Level selber sind meistens so relativ klein und in sich abgeschlossen so. Also es ist jetzt keine riesige Welt, durch die man läuft. Also zum Beispiel wie in wie, wo auch dieses Schwerkraftsumkehren drin war, wo man auch nach unten und oben fallen muss, um durchs Level zu kommen. Und man muss quasi durch diese Level sich durchgravitieren, durchschwerkraften.
Schwerkraften ist auch schon Schwerkraften. So. Das klingt wie so eine deutsche 80er Jahre Techno-Band. Oder eine schwedische, so Schwerkraften.
Das stimmt, oh Gott, ja.
Dennis, wenn wir mal eine Band gründen, dann nennen wir die Schwerkraften.
Schwerkraften, ja.
Ja, also das ist eigentlich auch als Gameplay-Mechanik recht clever. Also ich war da eben deswegen auch auf der Gamescom recht angetan, weil die Level, die ich da so gespielt habe, das waren halt so die, es war nicht der komplette Anfang, weil auf der Gamescom wollten sie halt noch nicht so ganz verraten, wie das Spiel losgeht, weil so nach dem Motto, es soll ja noch so eine kleine Überraschung dann sein, wenn man spielt. Und deswegen haben sie da gesagt, hey, spiel mal erst was von dem hinteren Teil. Und das war so ganz nett, so als Rätselmechanik, so, da hat man nicht halt sofort, weil man halt so Rätselspiele funktionieren ja immer, weil man rätselt dann was und hat man immer dieses, aha, so geht das, diesen Moment, und das ist ja eigentlich eine relativ klassische Spielmechanik, dass man sich halt freut, dass man so klug ist und dieses Rätsel geschafft hat, ne?
Genau. Und das andere Ding, ich weiß nicht, ob die das dann auf der Gamescom gezeigt haben, ist quasi, wie sie dieses ganze, Trauermodell umgesetzt haben. Und das ist halt einerseits dann wirklich durch die Story, die erzählt wird. Dann gibt's so ein Voice-Over, also der Erzähler, das ist ein Mann, der, das ist, ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich spoilern, der ist halt am Anfang, liegt er im Krankenhaus.
Ja, das kann man wirklich spoilern. Und ganz kurz zu dem Erzähler, das ist ein hervorragender Sprecher. Ich weiß nicht, wer das ist, aber da haben sie wirklich, das klingt jetzt nicht wie, okay, da haben wir halt mal irgendwie den Praktikant oder den Games-Checker vom öffentlich-rechtlichen Radio eingeladen, sondern da ist wirklich, also es klingt sehr professionell, was der da macht, muss ich sagen.
Der ist, der ist tatsächlich so ein bisschen bekannt. Ich muss noch mal kurz nachschauen, wie der heißt. Der hat, den kennt man zum Beispiel schon aus Guild Wars 2.
Ah, okay. Mein Name ist Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus Spielen.
Ja. In Guild Wars 2 hat er den Char-General Rüdlock gesprochen. Das ist so
der ist
Katzenmonster. der Sprecher heißt Holger Löwenberg.
Okay, ich habe aber irgendwie vom Gefühl her, vielleicht täusche ich mich auch, das ist kein Synchronsprecher von irgendeinem bekannten Schauspieler oder so. Ich habe mich stellenweise daran erinnert gefühlt, aber die klingen ja auch alle recht gleich, muss man auch mal sagen.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, der Sprecher hier, super. Sehr, sehr gut gelungen. Und der erzählt dann so inneren Monologen vom Leben dieses Mannes, der bleibt namenlos, soweit ich weiß, und erzählt eben von der Beziehung zum Vater oder wie er seine spätere Ehefrau kennengelernt hat und so weiter und so fort. Und dann dazwischen gibt's dann immer so, dass die Level quasi wie so Risse, vielleicht so ein bisschen wie in Bioshock Infinite, dass sich so Risse im Level auftun und dann gibt's so kleine Miniszenen, die man dann sieht, so.
Ja.
So
es ist im Prinzip eine doppelte Reise, ne? Also es ist eine Reise durch diese Five Stages of Grief und eine Reise durch sein Leben nochmal. Also das ist ja auch ein Aspekt, den man so kennt aus der Trauer. Forschung, das klingt jetzt total blöd, aber also dieses, dass Leute halt einfach nochmal über ihr Leben nachdenken, wenn sie wissen, es geht aufs Ende zu und dann läuft, das ist ja sprichwörtlich quasi, läuft nochmal vor deinem Auge, vor deinem inneren Auge läuft dein Leben nochmal vor dir ab und er hat dann so Momente, wo er sich, wie du richtig sagst, erinnert, wie er mit seinem Vater den ersten Weihnachtsbaum geschmückt hat, glaube ich, oder irgendwie draußen im Schnee gespielt hat und wie er dann seine Frau kennengelernt hat und er erzählt das immer so kurz mit so 3-4 Sätzen und du siehst dann die entsprechende Szene dazu, die, wie du richtig sagst, im Level, sobald du da im Level diesen Punkt erreichst, dann reißt das so auf und du siehst die im Hintergrund und er läuft dann davor vorbei. Fand ich auch so eigentlich als Idee ganz nett, so dieses, okay, ich habe nicht ganz verstanden, aber es ist, glaube ich, auch nicht wichtig für das Spiel. Es ist im Prinzip eher so eine geistige Reise, ne? Also er steht am Anfang im Krankenhaus und im Prinzip macht sich nur sein Geist, sag ich mal, auf den Weg in seiner Fantasie, aber er bleibt eigentlich im Krankenhaus, ne?
Mhm, genau, ja. Genau, und dann gibt es noch ein paar größere Szenen sogar, die das sogar noch ein bisschen ausweiten. Das ist nämlich, wenn man genug Level geschafft hat, in einem dieser Stages of Grief, ne? Wenn man genug Level da geschafft hat, dann kommt man quasi zu so einem, ja, Übergangspunkt und dann kann man so eine kleine Szene nachspielen. Also zum Beispiel hat er Angst, als erzählt er davon, dass er Angst hat als Kind vor der Dunkelheit. Und dann sieht man, wie er im Garten ist, im Zelt, und dann bricht die Nacht rein und die Dunkelheit kommt und dann läuft mit ihm als kleines Kind vor der Dunkelheit weg und dann gibt die Mutter eine Taschenlampe und dann kann man wieder zurücklaufen und sowas. Also das kann man dann nachspielen.
Ich fand auch die Angst als solche ganz clever als Game-Mechanik repräsentiert. Und zwar ist es nämlich ein schwarzer Schatten, also der Bildschirm färbt sich dann wirklich schwarz und der kommt auf dich zu. Und das haben wir auch im Gamescom-Cast schon angesprochen. Wie begegnet man seiner Angst, indem man ihr im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge blickt? Also du musst im Prinzip dann in die Richtung schauen, wo dieser schwarze Balken herkommt oder diese schwarze Nebelwolke, und dann weicht sie auch wieder ein Stück zurück. Und das ist eigentlich eine ganz coole, clevere Gameplay-Mechanik, weil du dann eben an manchen Stellen musst du ganz schnell irgendwo rauf, runterspringen, hinfallen und dann sich sofort wieder umdrehen, damit du nicht von dieser schwarzen Wolke vereinnahmt wirst. Und das ist im Prinzip ein Zeitfaktor, also sprich ein Level-Countdown, der aber nicht als klassischer Countdown repräsentiert wird, sondern im Prinzip als schwarze Wolke und so eben anders als Gameplay-Mechanik eingebaut wurde und ein bisschen cleverer als jetzt einfach zu sagen, ja, du hast halt jetzt 10 Sekunden Zeit, um da irgendwie zum Ausgang zu kommen, und wenn du es nicht in den 10 Sekunden schaffst, dann ist es vorbei.
Das ist sowieso ganz interessant. Also Gently Mad versuchen ja hier durch Spielmechaniken diese Trauergefühle umzusetzen, jeweils mit einer neuen kleinen Spielmechanik. Also am Anfang ist es zum Beispiel die Angst, ne, diese schwarze Mauer. Später gibt's zum Beispiel noch Gott, was gibt's denn da später noch? Also es gibt zum Beispiel bei Depression oder bei Bargaining, beim Verhandeln. Ich kann mich gerade nicht mehr richtig dran erinnern. Da geht es irgendwie darum, dass er Angst hat um sein Kind, irgendwie dass er sein Kind verliert, wenn er stirbt. Und dann steuert man zum Beispiel in so einer Art Splitscreen zwei Figuren gleichzeitig zu so einer Spiegellevel. Also sowas gibt es, oder bei Wut. Das hat mir dann zum Beispiel nicht so gut gefallen. Bei Wut versuchen sie das umzusetzen. Da sind dann so rote pulsierende Wutkugeln im Level. Und wenn du in eine Wutkugel reinläufst, bist du halt tot und dann fängt das Level von vorne an. Also sie versuchen halt öfters irgendwie diese Emotionen als Spielmechanik auch rüberzubringen. Ich finde, das klappt manchmal wie bei der Schattenwand und manchmal nicht so gut wie bei pulsierenden roten Wutkugeln, die irgendwie so, naja,
das ist ein bisschen zu sehr holzhammerig dann einfach. Ja, ne? Ja, das verstehe ich auch. Überhaupt klappt manchmal nicht so ganz gut, irgendwie ein gutes Stichwort, weil alles, was wir bisher gesagt haben, klingt ja eigentlich recht positiv über das Spiel. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hab's nach, also ich glaube, ich habe nicht mal die Hälfte geschafft und dann habe ich es abgebrochen, das Spielen, weil es ist extrem schwer und frustig. Also es ist, oh ja. Ich habe am Anfang gedacht, naja gut, vielleicht bist du einfach ein bisschen doof. Ich würde mich jetzt auch nicht als völligen Kacknoob bezeichnen beim Spielen. Also ein bisschen Frustresistenz und ein bisschen Geschicklichkeit bringe ich schon auch mit. Aber das war wirklich so, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, also sorry, da ist mir meine Zeit zu schade. Und das finde ich eben gerade so komisch, weil sie wollen eigentlich eine Story erzählen und sie wollen auch irgendwie eine Botschaft rüberbringen. Aber sie verpacken diese Botschaft in einem so dermaßen schweren Spiel, dass sie einfach aus meiner Sicht 80% der Spieler ausschließen, diese Story zu erleben, weil die völlig gefrustet und genervt wahrscheinlich nach den ersten zwei Bereichen hinschmeißen, ist meine Vermutung.
Ja, mir ging das so ähnlich. Ich habe mich, ich habe dann gehört, dass es dir auch so geht und durch Quellen. Und dann ich habe mich dann also so gefreut oder ich habe mich dann so erleichtert gefühlt, weil ich halt das Wochenende mit dem Spiel verbracht habe und ich habe da halt für die Games darüber geschrieben und habe mich dann so aufgeregt. Und ich habe mich wirklich gefreut, das zu spielen. War so, okay, ich spiele das Spiel, ist voll interessant. Und nach kurzer Zeit merke ich so, fuck, ich fluche nur noch. Ich reg mich eigentlich nur konstant auf und ärgere mich und schimpfe. Und das passt überhaupt nicht zu diesem Spiel, wo es irgendwie um Trauer und Verlust und Sterben und Krebs geht. Und ich sitze da so und bin so, fuck, nein, scheiße, fuck, nein.
Also eigentlich, total seltsam. Eigentlich passt's ja schon. Also das war ja, glaube ich, auch ihre Begründung, dass sie gesagt haben, naja, wir wollen halt, dass der Spieler auch diese 5 Stages durchläuft. Und wenn du dann vor dem Monitor sitzt und schimpfst und dich aufregst, dann hast du ja im Prinzip auch, bist du ja die rote Wutkugel so ungefähr, ne? Ja. Also das war aber so dieses, okay, ja, ich habe die Metapher verstanden. Krebs und Krankheit, das ist frustrierend und dann regt man sich halt auf und ist wütend. Habe ich verstanden, funktioniert aber für mich trotzdem nicht in diesem Gameplay. Also für mich ist die Metapher da einfach halt dann verpufft als solche, weil sie mich von dem Spiel abgehalten hat. Und das fand ich dann doch ein bisschen nervig. Das Einzige, was man da zugute halten muss, ist, dass es keine Ladezeiten gibt. Also das heißt, wenn du in dem Level irgendwie in eine Falle tappst oder auf Stacheln trittst oder so, bist du innerhalb von Millisekunden wieder am Anfang. Also das heißt, du hast keine Wartezeiten. Es ist halt so dieses Super Meat Boy, dieses noch mal. Ach, jetzt schaffe ich es aber, jetzt mache ich es nochmal. Es hat aber halt leider auch keine Rücksetzpunkte innerhalb der Levels. Richtig. Das heißt, manchmal bastelst du halt ewig lang rum und am Ende machst du irgendwie einen Fehler aus der Hektik heraus und dann musst du alles nochmal machen.
Ja, das fand ich so frustrierend, also vor allem bei den Leveln, die ein bisschen länger waren und bei den Leveln, wo man zum Beispiel immer wieder die Schwerkraft hin und her umkehren muss, um eine Kiste auf einen Schalter zu buxieren und dann eine zweite Kiste auf einen zweiten und eine dritte Kiste auf einen dritten, um Türen zu öffnen und dann muss man das alles herumbuxieren und dann lässt man sich irgendwie zerquetschen von irgendeinem Ding und dann bist du so, nein, jetzt alles von, nein, und das ist so frustrierend, das ist so wahnsinnig frustrierend und ja, ich finde, man hätte das wirklich vermeiden können mit Rücksetzpunkten und ich finde, was halt später noch dazu kommt, ist, da gibt's halt Stellen, wo man so unfassbar genau sein muss, also wirklich pixelgenau irgendwo landen muss oder ich war zu doof, um das Rätsel zu kapieren und das ist dann irgendwie auch frustrierend, weil du dann einfach immer wieder neu starten musst und dann aber auch mal wieder daneben hüpfst und dann wieder neu starten musst.
Das ist sehr nervig, weil es gibt Gameplay-Spiele, also Super Meat Boy ist ein Gameplay-Spiel, das ist halt einfach auf Mechanik ausgelegt. Das versucht dann aber gar nicht groß eine Story zu erzählen, sondern das macht dir von Anfang an klar, hey, hier geht's nur um Gameplay und das Schaffen dieses Spiels und alles andere ist Nebensache. Und das ist halt so ein bisschen, das beißt sich für mich mit dem Versuch von In-Between eine Story zu erzählen. Und wenn das Gameplay dann als solches überwiegt, und ich find's ja eben auch schade, dass man manche Story-Sequenzen ja nur entdecken oder finden kann, wenn man diesen entsprechenden Punkt im Level erreicht. Und also, dass diese Risse werden dann manchmal gar nicht aufgedeckt, weil man da halt nicht langkommt.
Stimmt, ja.
Und dann ist es halt auch wieder so, dieses, okay, Gameplay, schweres Gameplay hält mich von der Story ab. Und das beißt sich auch wieder für mich mit diesem Ansatz, dass man da irgendwie eine interessante und auch eigentlich wichtige Story über Krebs erzählen möchte. Und das fand ich eben so schade. Das war wieder so eins dieser Spiele, so dieses, oh, ich möchte nur die Story erleben. Und die finde ich auch gut gemacht. Also das hat mich ja schon irgendwie berührt, so dieses mit dem, ah, okay, jetzt spielt er mit seinem Hund als Kind und dann denkt er so zurück und der Sprecher ist gut. Also das packt einen dann schon. Und dann wird man aber wirklich vor den Kopf gestoßen, meiner Meinung nach, durch dieses bockharte Gameplay. Und dann ist es so, dann ist man tatsächlich fast, gut, vielleicht ist das auch wieder Stufe, was ist denn, Trauer oder sowas, dass man dann halt drüber trauert, dass man die Story nicht weitererleben kann, weil man einfach zu blöd ist, das Spiel zu schaffen.
Ich habe dann irgendwann aufgegeben. Ich habe wirklich, wirklich irgendwann aufgegeben und habe dann mit so eingezogenem Schwanz kam ich dann wirklich zu den Entwicklern und meinte, Leute, ich könnt ihr mir bitte eine Version schicken, wo alle Welten freigeschaltet sind, damit ich mir das alles nochmal anschauen kann. Weil ich kam wirklich nicht weiter. Oder ich kam weiter, aber nur unglaublich langsam, wirklich, wenn man wirklich stundenlang rumprobiert, um ein Level zu schaffen und so. Und die haben mir das wirklich netterweise auch geschickt. Das war irgendwie auch ein bisschen Arbeit für die, das zu machen. Und das war auch sehr nett. Und dann konnte ich mir den Rest anschauen und so. Aber das war wirklich krass. Und ich erlebe das halt auch nicht oft, dass ich dann bei einem Spiel, das ich testen muss, so hart auf die Fresse fliege und aufgeben muss und mich so aufrege. Ja.
Ja, und vor allen Dingen, also ich hätte es wahrscheinlich schon geschafft, darum geht es
ja.
Ne, ich glaube schon, aber ich hätte halt einfach ewig lang üben müssen. Also ich wäre halt wahrscheinlich einen Monat mit diesem Spiel beschäftigt, weil ich tatsächlich manche Level extrem lange hätte üben müssen. Weil das kommt ja auch dazu. Manche Level, bin ich der Meinung, kann man nicht auf den ersten Anlauf schaffen, weil man erstmal per Trial and Error rausfinden muss, was überhaupt passiert oder was man überhaupt machen muss. Und da sind halt solche Sachen wie dabei, okay, wenn ich hier runterfalle, dann fällt diese Kiste darüber oder so. Und das heißt, man kann da nicht irgendwie auf den ersten Blick erkennen, was man eigentlich machen muss in dem Level, und dann, ja, sitzt man halt da und man muss halt erst einmal sterben, damit man erkennt, um was es eigentlich geht. Und das hätte ich dann wahrscheinlich schon mit viel Üben geschafft, aber da bin ich dann halt auch einfach arrogant und sag halt, nee, sorry, liebe Entwickler, da ist mir meine Zeit zu schade, da spiele ich lieber was anderes. Und das ist halt, das ist vielleicht, gebe ich auch zu, das ist natürlich auch dieses moderne Spieleproblem Zeitenproblem, in dem wir leben, dass man halt einfach 500 andere Spiele in seiner Steam-Bibliothek hat, und wenn halt das eine nicht funktioniert, dann sagt man halt nicht, ja gut, da beiß ich jetzt durch, sondern da sagt man halt, ja nee, gut, dann spiele ich halt was anderes, weil dafür ist meine Zeit zu schade, als dass ich an einem Abend 3 Stunden das gleiche Level probiere.
Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, ich meine, das macht man ja bei Super Meat Boy, aber ich finde, bei Super Meat Boy ist es halt auch deswegen, weil das Spielen von Super Meat Boy an sich, das ist halt cool. Also es fühlt sich halt total super an, mit Meat Boy hin und her zu hüpfen und so. Und also das Spielgefühl, die Friction und sowas beim Rumlaufen und so, das fühlt sich einfach gut an, so. Das ist, dass du irgendwie Spaß hast, dabei zu bleiben. Also ähnlich wie zum Beispiel bei Destiny. Da spielen ja auch ganz viele Leute, ich finde, es ist ein ganz dämliches Spiel, aber das Rumballern, das fühlt sich halt, also da kann man nicht viel mit argumentieren, das ist halt super geil gemacht, das Feedback ist geil, so dass du da Spaß hast an sich am Spielen. Und hier ist es, also du läufst halt so ein bisschen rum. Das Interessante ist ja wirklich die Geschichte, die erzählt wird, die Metaphern auf die Trauer, die gemacht werden, aber eben nicht das Ganze 10.000 Mal zu wiederholen. Und ich finde das ganz spannend, also dann auch wirklich diese Balance hinzukriegen bei solchen Spielen. Weiß nicht, also zum Beispiel gibt es ja auch viele Indie-Spiele, wo man kaum Dinge macht, also ne, das, was man so despektierlich als Walking-Simulatoren bezeichnet, das ist ja auch oft so, da ist überhaupt keine Herausforderung, da läufst du nur durch und jemand erzählt dir eine Geschichte, und das ist halt manchmal auch oft langweilig. Zum Beispiel habe ich neulich Everybody's Gone to the Rapture gespielt, da läuft man durch so ein Dorf und erlebt eine Geschichte. Und ich fand es furchtbar langweilig, weil man halt nichts macht, außer die Geschichte zu erleben. Und die Geschichte fand ich dann irgendwie auch nicht spannend. Und dann habe ich mich darüber auch...
Ja, ich war... Komisch. Also das fanden wir ja dann tatsächlich recht gut, als wir es hier besprochen haben. Und ich habe da auch mit anderen Leuten schon, also außerhalb von Insert Moin, drüber gesprochen. Und die waren auch alle so, ja, also die erste Stunde fand ich es irgendwie etwas komisch und fad, ja. Da habe ich nicht so viel verstanden. Aber später hat es dann irgendwann Klick gemacht und dann habe ich verstanden, was das für Charaktere sind. Und dann fand ich es auf einmal voll spannend. Und ja, gut, ich kann schon deine Kritik nachvollziehen bei Everybody's Gone to Rapture, weil man da halt auch einfach dann sagt, man muss sich halt drauf einlassen, und wenn einem das nichts gibt, dann ist das okay, dann ist es halt so. Bei Everybody's Gone to Rapture ist es aber halt auch so, dass man sagt, ja gut, nach 3-4 Stunden bist du da durch, und dann hast du halt einfach 3-4 Stunden investiert, kannst dann immer noch nachher sagen, ja gut, war halt nix. Das ist dann aber halt eher so, wie wenn man einen Film geguckt hat und sagt, ja, der war jetzt aber blöd. Da hat man jetzt nicht so viel Zeit investiert. Aber bei In Between hänge ich ja wahrscheinlich 3-4 Stunden allein an einem Level rum. Und da ist dann der Zeit, Investmentfaktor viel größerer als jetzt einfach zu sagen, bei Everybody's Gone to Rapture, da laufe ich halt mal ein, zwei Abende durch und dann habe ich das.
Mhm. Aber das ist, ich find das so schade. Also, ne, also das, aber auch so, wie wir drüber sprechen, auch dieses weißt du, also dieses super, dieses super kapitalistische, da habe ich halt keinen Bock drauf. Da spiele ich halt was anderes. weil es ist ja so eine schöne Idee, wirklich, so eine schöne, wichtige Idee.
Das ist kapitalistisch. aber ich meine, es ist ja so. Ich meine, Zeit ist eine Ressource und Zeit ist Geld und die muss ich halt dann, meine Ressource investiere ich dann halt anderweitig.
Ja, voll. Und ich finde das ja so schade irgendwie, weil es ja so ein Spiel ist, wo man es eigentlich irgendwie gern haben möchte. Ich möchte es auch wirklich gern.
Absolut, das war nämlich gerade das hast du in deinem GameStar-Test auch geschrieben. Ich möchte dieses Spiel eigentlich mögen. Und ich möchte, die Jungs sind auch echt sympathisch, wenn man so super mit denen redet. Die sind echt nett und man möchte es eigentlich mögen. Also es war selten so, dass ich bei einem Spiel gesagt habe, wow, es ist bitte, so zwing dich, also quasi sich so selbst so ohrfeigen vor dem Rechner und sagen, jetzt versuch's aber nochmal weiter, weil vielleicht macht's ja am Ende noch Klick und du findest es dann doch gut. Und wie gesagt, man möchte eigentlich auch, weil sie haben ja durchaus gute Ideen, das möchte man eigentlich auch, dass das als Debütwerk halt funktioniert, weil sie halt dann auch gesagt haben, ja gut, das geht jetzt schon, aber wir brauchen natürlich dann die Einnahmen von dem Spiel, wenn wir hier als Studio weiter bestehen wollen und so, deswegen eigentlich... Es ist da so, zwei Herzen schlagen da in meiner Brust. Mhm. So, eigentlich möchte man ihnen wünschen, dass es funktioniert, dass sie damit auch Geld verdienen, um ihr Studio dann tatsächlich ordentlich aufzuziehen und da vielleicht auch möglicherweise dann alle Vollzeit zu arbeiten. Für mich persönlich hat es aber halt einfach nicht funktioniert. Ich meine, so ehrlich muss ich dann auch sein. Vielleicht gibt's Leute, ich weiß, dass es Leute gibt, also du hast es ja auch jetzt bei der GameStar recht, ich möchte nicht sagen abgewatscht, aber doch durchaus irgendwie mit einer, was war denn so eine hohe 60 oder sowas bewertet?
Ne? War eine 56.
Echt? Okay, dann ist es doch abgewatscht. Ich kann aber deine Argumente halt alle nachvollziehen, weil als ich den Test gelesen habe, ging es mir so, okay, genau so, ich habe mich da sofort wiedererkannt, nämlich ich möchte es mögen, es erzählt eine wichtige Geschichte, es erzählt eine interessante Geschichte, aber das Gameplay tritt mir sowas von in den Arsch, dass ich das einfach dann nicht mehr genießen kann. Mhm. Es gibt aber andere Tests, die durchaus dem Ding eine hohe Wertung geben und halt sagen, ey, das ist das Beste, was es gibt, weil es einfach knackig hartes Gameplay und eine geile Story verbindet. Game of the Year. Ist okay. Das ist ja mehr oder weniger auch die Quintessenz, dass man halt zwei Meinungen haben kann. Und wenn das jemandem Spaß macht, super, good for you. Dann hast du Spaß damit. Ich gönne dir den Spaß. Ich hatte ihn leider nicht.
Ja, ging mir ähnlich. Falls das jemand noch ausprobieren möchte, es gibt wohl auch eine Demo auf Steam. Kann man sich anschauen. Und ausprobieren, ob man das mag. Würde ich vielleicht sogar also raten, bevor man dann jetzt irgendwie das kauft, tatsächlich. Ja. Weil sonst regt man sich ein ganzes Wochenende lang auf.
Ja, Frustfans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Deswegen, nee, es kostet auch so nicht viel, glaube ich. Ich weiß nicht, das ist jetzt kein irgendwie Vollpreisspiel oder so, im Gegenteil, sondern irgendwie 15 Euro oder sowas, glaube ich, wenn überhaupt. Also das heißt, ich bin mal sehr gespannt, weil eigentlich hatten sie auch angekündigt, dass sie es auf Konsolen bringen wollten. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt vom Erfolg abhängt, also sprich, welchen Erfolg hat jetzt die PC-Version und dann können wir uns auch eine Konsolenversion leisten oder ob das so oder so geplant ist, da muss man halt mal abwarten, aber sehr spannend. Ja gut, Dennis, dann ziehen wir uns zurück in unseren Frust und schämen uns, dass wir in between nicht geschafft haben, aber das ist dann halt so, dann war es halt einfach für uns nix, muss man halt auch einfach mal akzeptieren, dass halt nicht jedes Spiel für jeden geeignet ist.
Ja.
Gut, alles klar. Dann vielen Dank fürs Mitmachen und
vielen Dank fürs Einladen.
Sehr gerne. Ja, Game Checker muss man ja. muss man ja quasi IHK und so, haben wir ja. Partnervertrag und so. gut, alles klar, Dennis. Dann wir hören uns bald und bis dann. Ciao.
Mach's gut, ciao.